Nachdem wir nun in den vergangenen Bibelstudientagen die fünf Bücher Mose in der Übersicht betrachtet haben, kommen wir nun zum sechsten Buch der Bibel, zum Buch Josua. Wir haben in Verbindung mit dem Pentateuch die fünf Bücher Mose, haben wir uns Mühe gegeben zu zeigen, dass die Reihenfolge der Bücher nach einem ganz bestimmten göttlichen Plan verlaufen. Dass es also wichtig ist, dass Mose nicht nur ein Buch geschrieben hat, sondern eben ein Pentateuch, ein Fünfbuch. Jetzt wollen wir auch schauen, wie verhält sich in der Reihenfolge der Bibel das Buch Josua zum Pentateuch. Und da können wir ganz natürlicherweise sagen, es beginnt ja mit nach dem Tode von Mose, spricht Gott zu Josua. Das Buch Josua ist die geschichtliche Fortsetzung der fünf Bücher Mose. Letztes Mal haben wir gesehen, das fünfte Buch Mose bringt das Volk Israel an den Eingang zum verheißenen Land. Mose hielt ja dort die acht Abschiedsreden vor dem Übertritt ins verheißene Land. Das Buch Josua beschreibt die darauf erfolgte Landnahme. Somit schließt das Buch Josua die Bücher Mose ab und stellt zugleich den Beginn der langen Geschichte Israels in seinem Land dar. Das Buch Josua ist damit die Erfüllung der vielen Landverheißungen in den Mosebüchern. So zum Beispiel in 1. Mose 12 hatten wir das ja vor langer Zeit schon gefunden. Abraham kam vom Irak her, aus Ur in Chaldäa, ins verheißene Land. Die erste Gotteserscheinung fand statt in Sichem. Ich lese 1. Mose 12, Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Sichem entspricht heute Nablus. Das ist die größte Palästinenserstadt im Westjordanland. Dort gab es die erste Landverheißung. Gott sagt, ausgerechnet, nicht in Haifa oder in Beersheba, ausgerechnet im Westjordanland, in der heute größten Palästinenserstadt, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und in den folgenden Kapiteln haben wir gesehen, wird dann präzisiert, und mit der Nachkommenschaft ist die Linie nicht durch Ismael, woher die Araber kommen, in Saudi-Arabien, von denen auch der, aus dieser Linie kommt auch der Islam, sondern durch die Linie von Isaac und Jakob, dass da die Landverheißung gegeben wurde. Ich habe dann noch weitere Stellen angegeben, 1. Mose 17, 8, 2. Mose 3, 8, 5. Mose 6, 18 bis 19 und viele andere. Da wird das ganze Land Kanaan, Kapitel 1. Mose 17, 8, das ganze Land Kanaan, Israel, verheißen. Und Josua, das Buch Josua zeigt nun die Erfüllung dieser Landverheißung. Die Mosebücher stehen also zum Buch Josua im gleichen Verhältnis wie das Alte Testament zum Neuen Testament. Und dieses Verhältnis kann man umschreiben mit Verheißung, Erfüllung. Fünf Bücher Mose, Verheißung, Josua, Erfüllung. Weiter führt das auch zu einem Gegensatz zwischen Mose und Josua. Josua 1 betont ja, und es geschah nach dem Tode Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua. Er gibt ihm den Auftrag, Israel die Verheißung zu erfüllen. Mose konnte das Volk nicht ins Land führen, das haben wir ausführlich gesehen. Josua musste das tun. Nun ist Folgendes interessant. Während Mose das Gesetz vom Sinai verkörpert, durch ihn wurde es ja übermittelt. Weist Josua hin auf Jesus Christus. Und nun ist Folgendes interessant. Die griechische Form des Namens Josua, hebräisch ausgesprochen Jehoshua, oder Kurzform Yeshua, ist Jesus. Die älteste Bibelübersetzung, die Septuaginta, die wurde im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria, wo es ja, wie wir heute Morgen schon gesehen haben, eine große Judenheit gab, bis in der Geschichte bis etwa 1 Million Juden. Dort wurde die Bibel zum ersten Mal übersetzt, einfach in eine andere Sprache, auf Griechisch. Und die haben das Buch Josua betitelt mit das Buch Jesus. Also auch im Neuen Testament, der griechische Name Jesus ist einfach die griechische Aussprache für Jehoshua oder Yeshua. Im Griechischen gibt es kein Sch-Laut, sondern nur das S. Darum, wenn Griechen in die Schweiz kommen und Deutsch lernen, dann essen sie zuerst Fisch. Und mit der Zeit, wenn sie Deutsch gut lernen, dann essen sie auch Fisch. Aber darum, auf Griechisch konnte man nicht umschreiben Yeshua. Und darum haben sie Jesu. Und es ist auf Griechisch nicht angenehm, ein Wort aufzuhören auf U. Darum hat man noch ein S angehängt. Zum Beispiel Moshe gibt im Griechischen Moses. Elia, Eliahu, gibt Elias. Typisch, also dieses S noch angehängt für die griechische Aussprache. Also, wir haben es hier zu tun mit dem Buch Jesus. Und da haben wir effektiv vor uns, Mose stirbt, er kann die Verheißung nicht erfüllen. Jesus führt das Volk hinein, erfüllt die Verheißung. Übrigens, Josua wird in Hebräer 4, Vers 8 erwähnt, im Neuen Testament. Und auf Griechisch steht dort Jesus. Gleiche Wort. Da haben wir einen bildlichen Hinweis auf eine fundamentale Wahrheit. Durch das Einhalten der Gebote Gottes, das Gesetz, kann sich niemand Gottes Gunst und Segen erwerben. Allein Jesus Christus kann uns einführen in Gottes Verheißungen. Johannes 1, Vers 17 umschreibt das so schön in neutestamentlichen Tönen. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Übrigens nicht gegeben, geworden. Stärker. Autor und Entstehungszeit interessieren uns nun. Zur Hauptsache ist das Buch Josua natürlich von Josua selbst geschrieben worden. Ausdrücklich wird erwähnt in Kapitel 24, Vers 26, und Josua schrieb diese Worte, es geht um seine Reden, die er gehalten hat, oder diese Dinge, kann man übersetzen, diese Worte oder diese Dinge, in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Josua hat also ausdrücklich hier Dinge aufgeschrieben aus dem Buch Josua. Interessant, in Kapitel 5, Vers 1 steht im Text wir. Vielleicht in Ihrer Bibelübersetzung nicht. Zum Teil haben wir das irgendwie störend empfunden, dieses wir, bis wir hinübergezogen waren. Aber die besten hebräischen Handschriften, die Masse der hebräischen Handschriften hat wir. Also das zeigt, dass Josua hier berichtet. Das Buch muss sogar im Wesentlichen zur Lebzeit von Rahab geschrieben worden sein. Denn Kapitel 6, 25 heißt es, so ließ Josua Rahab die Hure und das Haus ihres Vaters und alle ihre Angehörigen am Leben. Und sie hat in der Mitte Israels gewohnt bis auf diesen Tag, weil sie die Boten versteckte, welche Josua abgesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Also wenn der Schreiber sagt, sie hat unter uns gelebt bis auf diesen Tag, dann ist es noch zur Lebzeit von Rahab. Dann weiter können wir sagen, das Buch Josua muss verfasst worden sein noch vor der Entmachtung der Jebusiter in Jerusalem. 1563, 1828 zeigen, dass sie noch an der Macht waren. Aber 1004 vor Christus hat ja David Jerusalem endgültig erobert und dann zur Hauptstadt Israels gemacht. Also das Buch Josua muss noch in der Zeit davor, deutlich im zweiten Jahrtausend vor Christus, geschrieben worden sein. Dann werden immer noch archaische, altertümliche Namen verwendet, Kapitel 15, 9, 13, 49, die da mit den modernen Entsprechungen dort versehen sind. Wir sehen, im Buch Josua ist Sidon noch eine Großmacht, also offensichtlich noch nicht von der Stadt Tyros erobert, wie das im 12. Jahrhundert vor Christus geschehen ist. Ich habe hier hingewiesen auf 11.8, 13.4-5, 19.28. Sidon ist da noch eine Großmacht im Libanon. Dann geht aber hervor, dass gewisse Teile müssen nach dem Tod Josuas geschrieben worden sein. In Kapitel 24, 29 bis 30 wird der Tod Josuas beschrieben. Ja, den hat er wohl nicht selber aufgeschrieben. So wie Mose auch nicht das letzte Kapitel von 5. Mose selber geschrieben hat. Wurde auch im Judentum nicht irgendwie auf Mose bezogen, sondern auf Josua. Dann die Ältesten, die haben noch lange nach dem Tod Josuas gelebt. Es heißt nämlich in Kapitel 24, 31, und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas, und alle Tage der Ältesten, welche ihre Tage nach Josua verlängerten, und das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Also das zeigt, dass gewisse Teile nach dem Tod Josuas ergänzt wurden. Und dann noch etwas Interessantes, in Kapitel 19, 47 bis 48 wird darüber gesprochen, wie der Stamm Dan, der zuerst in der Nähe von Tel Aviv gesiedelt hatte, bei Jaffo, Joppe, sogar neben Tel Aviv, die sind dann ausgewandert in der späteren Zeit ganz in den Norden Israels und haben dort die Stadt Dan gegründet. Das wird in Josua 19, 47 erwähnt, wie dann auch später im Buch der Richter 18, 27 bis 29. Also zur Hauptsache von Josua, aber dann von prophetischen Schreibern in der Folgezeit zum endgültigen Buch Josua zusammengestellt. Nun zur Botschaft des Buches. Es ist ein Buch des Sieges. Im Gegensatz zum nächsten Bibelbuch, das Buch der Richter, das wir schon früher mal behandelt hatten an einem Bibelstudentag, ist das Buch des Versagens. Ach, auch da ist die Reihenfolge interessant. Zuerst das Buch des Sieges, dann das Buch des Versagens und der Niederlagen. Das Buch Josua ist also das Buch des Krieges und des Sieges. Hier offenbart sich der Herr als Kriegsmann. So wurde er ja besungen in dem Lied nach dem Auszug aus Ägypten, 2. Mose 15, 3. Und in Josua 10, Vers 14 wird ganz deutlich von den Kriegen des Herrn gesprochen. Der Herr stritt für Israel. Es ist das Buch, wo wir den Fürst über das Heer des Herrn finden. In Kapitel 5, 14 hatte Josua eine ganz eigenartige Begegnung. Da erschien ein Mann mit gezücktem Schwert. Und dann fragt Josua: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Und er sagt: Nein, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn und bin jetzt gekommen. Und Josua realisiert sofort, das ist Gott selbst und fällt vor ihm auf die Füße. Das ist die gleiche Person, die man in den fünf Büchern Mose schon findet, der Gesandte des Herrn, der der Herr selbst ist. Oder Engel des Herrn, ist nicht ein Engel, sondern Engel bedeutet Malach, Hebräisch, ein Gesandter. 1. Mose 16 erscheint der Gesandte des Herrn, Hagar, und sie spricht mit ihm und nennt ihn Herr, Yahweh. Ein Gott, der sich schauen lässt. Das ist immer Jesus Christus, der Sohn Gottes, der im Alten Testament eine Gestalt annehmen konnte, die für Menschen erträglich waren, sodass sie Gott sehen konnten, ohne zu sterben. Und der erscheint hier, bevor die Schlacht um Jericho beginnt, und sagt, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Also Gott selber an der Spitze der israelischen Armee. Und das ist nun ganz wichtig, das zeigt uns, der Kampf in Kanaan unter Josua war der Kampf des Herrn und nicht Israels Privatangelegenheit. Und nur wenn Israel von Gott abhängig blieb, war ihnen der Sieg gewiss. Wir finden nämlich auch in diesem Buch Niederlagen. Darauf kommen wir. Nun, ich werde später noch darauf zurückkommen, was diese Kriege in Kanaan zu bedeuten haben. Aber zunächst mal als Übertragung für uns heute. Der Erlöste heute kann dem Buch Josua viel Belehrung über seinen Kampf des Glaubens entnehmen. Und dieser Kampf, den wir heute haben, ist nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet. Nicht gegen Menschen. Ganz klar, Epheser 6, Vers 10. Das ist nun ganz wichtig in der heutigen Zeit, wenn gesagt wird, das Christentum hat sich hier auch als eine aggressive Religion gezeigt. Man denke nur an die Kreuzzüge. Ja, das Christentum. In Epheser 6, Vers 12 heißt es, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen aus Fleisch und Blut gerichtet, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und dann wird die geistliche Waffenrüstung beschrieben. Also Christentum richtet sich nie in einen Krieg gegen Menschen. Und wenn das im Namen des Christentums geschehen ist, dann haben sie sich selber disqualifiziert. Also man kann sagen, das Christentum kann aggressiv werden, wenn es von seinen Quellen und seinem Fundament weggeht. Im Islam ist es ganz anders. Der Islam lehrt in seiner Quelle, dass Christen und Juden bekämpft werden sollen mit dem Schwert. Und wenn Muslime friedlich sind und das nicht wollen, dann ist das gut, aber sie sind dabei nicht aufs Fundament zurückgegangen. Also in dem Sinn sind sie vom Fundament ihrer Religion abgerückt. Es sind keine Fundamentalisten. Wenn sie Fundamentalisten wären, dann müssten sie das Schwert bejahen in der Ausbreitung ihrer Religion. Und nun beim Christentum, wenn man vom Fundament abweicht, dann ist es möglich, dass man aggressiv werden kann. Nicht unbedingt, aber es ist möglich, die Geschichte hat es gezeigt. Aber dann ist das nicht Fundamentalismus. Ja, also wenn wir als Christen Fundamentalisten sind, aufs Fundament zurückgehen, dann dürfen wir nicht aggressiv sein gegen Menschen. Denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, das steht im Fundament. Darum ist es so wichtig, dass man islamischen Fundamentalismus nicht verwechselt mit christlichem Fundamentalismus. Die Medien sagen, das eine ist aggressiv, das andere in dem Fall auch. Aber was ist das Gemeinsame? Nur das Wort. Denn sie haben ja verschiedene Fundamente. Der Islam hat als Fundament den Koran und den Hadith. Das sind die Überlieferungen, die nachher dazugekommen sind. Das ist das Fundament. Und das Christentum hat als Fundament die Bibel allein. Gut, also das in Bezug aufs Christentum. In Bezug auf Israel finden wir allerdings Kampf gegen Fleisch und Blut in Josua. Aber nicht gegen die ganze Welt, sondern damals gegen Kanaan. Also ganz klar beschränkt. Wir kommen darauf zurück, was das zu bedeuten hat. Also der Erlöste kann jetzt durch Übertragung sehr viel lernen aus dem Buch Josua. Allerdings muss man übertragen, die Feinde damals waren Fleisch und Blut. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, aber gegen die Mächte der Finsternis. Also gegen Satan und die gefallenen Engel, die Dämonen. Die Waffen, die wir haben, sind geistliche Waffen. 2. Korinther 10, 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, das heißt, wir sind Menschen mit einem wirklichen Körper aus Fleisch, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Also kämpfen wir nicht so, wie man mit dem Arm und dem Schwert darin so kämpft, ja? Wir kämpfen nicht so, wie Menschen kämpfen, obwohl wir richtige Menschen sind. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, das heißt nicht eben menschliche Waffen, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen. Die erste Bastion, die es galt, damals in Kanaan zu schlagen, war die Festung Jericho. Indem wir Vernunftsschlüsse zerstören. Aha, wir sehen, das bewegt sich in der geistigen, geistlichen Ebene. Gedankengebilde werden zusammengeschlagen. Und das können gewaltige Festungen sein. Gedanken können Festungen sein. Vernunftsschlüsse. Denken wir zum Beispiel an die Evolutionslehre. Das ist eine von vielen Festungen. Die gilt es zusammenzuschlagen. Und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Also alles, was sich irgendwie gegen die Offenbarung Gottes in seinem Wort, das ist die Erkenntnis Gottes, das, was Gott uns an Wissen mitgeteilt hat von seiner Seite, alles, was sich dagegen stellt, das sind feindliche Objekte, die niedergeschlagen werden müssen. Denken wir an die liberale Bibelkritik, die haben versucht, uns das Fundament des Glaubens wegzureißen, indem gelehrt wird, an allen Universitäten in der Schweiz und in Deutschland, wenn man Theologie studiert und Pfarrer werden will, lernt man, dass die Bibel ein fehlerhaftes Buch ist und nicht Gottes Wort ist. Höchstens, je nach Dozent, Gottes Wort enthält. Aber wo, das ist dann natürlich noch eine Diskussionsfrage. Das ist Höhe, die sich erhebt, wider die Erkenntnis Gottes. Es gibt auch Hochschulen, die halten fest an der Inspiration der Bibel, aber das sind nicht die offiziellen Universitäten. Also an jeder Universität wird als erstes, wenn ein junger Mann kommt, von der Kantonsschule, in der Bibelgruppe, hat er vielleicht gelernt, die Bibel zu schätzen und zu lieben, und dann wird ihm systematisch der Glaube an die Inspiration der Bibel zerstört. Das ist mal eine Voraussetzung, um Pfarrer zu werden. Es gibt Einzelne, die überleben diesen Kampf. Das Studium dauert 5 Jahre bis zum Lizenziat. Es gibt Einzelne, die überleben es, aber da kann man erleben, wie dann einer nach dem anderen kippt. Der eine im ersten Semester, der andere erst im dritten Semester. Die kippen. Das ist unglaublich. Aber da haben wir jetzt mächtige Waffen zur Zerstörung von jeder Höhe. Weiter. Und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen. Also jeden Gedanken gefangen nehmen, das heißt Gedanken, die sich gegen Gottes Wort stellen, die müssen unter den Gehorsam gegen Christus gestellt werden. Das zu unserem Kampf. Nun kann man sagen, der Sieg ist uns gewiss, solange man in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und im Gehorsam ihm gegenüber den guten Kampf des Glaubens kämpft. 1. Timotheus 6, 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist ein Befehl. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Judas, Vers 3. Da erfahren wir, warum der Judasbrief geschrieben worden ist. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Da sehen wir, Gott hat seine Offenbarung im Alten und im Neuen Testament einmal gegeben. Der Kanon ist abgeschlossen worden am Ende des ersten Jahrhunderts. Und dieser Glaube wird nicht nochmals durch eine Offenbarung mitgeteilt. Es galt also, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben jetzt zu kämpfen, hinzustehen. Das ist unser geistlicher Kampf. Zurück zu Josua. Das Land Kanaan gehörte Israel aufgrund der Zusagen Gottes. Gott hat es Abraham verheißen, Isaak, Jakob, hat gesagt, ich gebe euch dieses Land. Und auch hier am Anfang des Buches Josua, bevor sie ins Land eingehen, sagt Gott, dass sie jetzt gewissermaßen das erobern sollen, was er ihnen zugesagt hat. Josua 1,6, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Also es war zugesagt und jetzt mussten sie es konkret in Besitz nehmen. Aber die Zusage allein genügte noch nicht. Das Land musste Schritt für Schritt erobert werden. 1,3. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Und dann werden die groben Grenzen beschrieben. Nun können wir das übertragen neutestamentlich. Dem Erlösten heute gehört der ganze Reichtum des Glaubens aufgrund des Erlösungswerkes des Herrn Jesus am Kreuz. Epheser 1, Vers 3, der längste Satz der Bibel, dauert bis Vers 14 im Grundtext. Aus dem Gefängnis geschrieben. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und dann geht der Satz weiter, ja? Mal auswendig lernen, wie weit das man kommt. Also, Paulus übersprudelt aus dem Gefängnis und sagt, dieser Reichtum, der uns gehört in Christus, wunderbar. Dennoch müssen die einzelnen Segnungen in Christus nach und nach im Glauben ergriffen werden. Luther ging ins Kloster. Im Kloster las er die Bibel und da hat er entdeckt, sola fide, allein durch Glauben. Da hat er das erfasst. Allein durch allein die Schrift, sola scriptura. Das heißt, man kann seinen Glauben nur abstützen auf die Aussagen der Bibel. Nicht das, was die Konzilien beschlossen haben oder die Päpste, nur die Bibel, sola scriptura. Und dann kam der Zeitpunkt, wo er dann aus dem Kloster ging und erst nach der Klosterzeit hat er erfasst, sola gratia, allein durch Gnade. Aber wenn er erfasst hat, allein durch Glaube, dann war er schon bekehrt. Aber erst später ist ihm das wirklich aufgegangen, was es bedeutet, wirklich nur aus Gnade. Und so hat er also in seiner Glaubensentwicklung die Gnade zu einem späteren Zeit wirklich ergreifen können. Aber die Gnade gehört ihm natürlich von der Rechtfertigung des Glaubens an, die allein durch Glauben ist. Er wusste, wir werden gerechtfertigt, von Gott gerecht gesprochen, nur durch Glauben. Aber die Gnade wurde ihm erst später groß. Und so ist es auch für uns. Wir haben zwar in Christus alles, aber dass uns das bewusst ist, was wir haben. Dass wir uns für uns mal eine Bestandesaufnahme machen könnten. Was habe ich alles in Christus? Da kennen wir ganz verschiedene Listen, oder? Also da gibt es Unterschiede. Es ist so, wie wenn man, von jemandem testamentarisch ein Grundstück in England, irgendwo auf dem Land draußen, vermacht bekommt. Ja, dann hat man es. Aber wenn man noch nie in England war, dort, und mal dieses Schloss angesehen hat und so, dann hat man das noch nicht wirklich ergriffen. Und es geht darum, wir haben in Christus alles durch den Glauben, aber ob wir das wirklich so ergreifen im Glauben, dass wir dann auch uns darüber freuen können. Und das drückt sich dann auch aus in der Anbetung. Dann werden plötzlich Grossisten werden Detailisten. Oder man kann Gott danken für alles, dass wir so reich sind. Fertig. Oder wir können ganz konkret sagen, was haben wir? Und das möchte Gott ja hören. Was macht dich glücklich? Was hast du in meinem Sohn gefunden? Und das bedeutet eben Schritt für Schritt den Fuß draufsetzen auf das, was wir schon haben. Aber aufgepasst, nicht, wir müssen langsam ein höheres Stadium bekommen. Wir haben in Christus bereits alles, aber wir sollen Detailisten werden und das mal schön ansehen und dafür danken, uns daran freuen, uns dadurch ermutigen lassen. Also dennoch müssen die einzelnen Segnungen in Christus nach und nach im Glauben ergriffen werden, damit sie konkret erfahren und als Realität erlebt werden können. Es gibt auch manche Dinge, die kann man theoretisch darüber sprechen, aber ob man das wirklich so mit dem Herzen voll erfasst hat, das ist eine zweite Frage. Man kann über Gnade sprechen, ganz theoretisch, aber ob man wirklich erlebt hat, was Gnade ist, dass man so weit ist, wie der das Lied geschrieben hat, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Erstaunliche Gnade. Wie herrlich ist der Klang, der einen so verdorbenen Menschen wie mich gerettet hat. Das war ein ehemaliger Sklaventreiber, der sich bekehrt hatte und dann hat er dieses Lied gedichtet. Das ist jemand, der hat Gnade erlebt, einen Fuß auf die Gnade gelegt. Nun, wenn wir von Kampf sprechen, müssen wir der Vollständigkeit halber noch auf Folgendes eingehen. Die Bibel unterscheidet 4 verschiedene Arten von Versuchungen, aber auch 4 verschiedene Reaktionen. Da haben wir erstens Versuchung durch Satan. In Epheser 6, Vers 13 wird uns gesagt, wir müssen Satan widerstehen. Nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr einem bösen Tag zu widerstehen. Und nachdem ihr alles überwältigt habt, zu stehen vermöget. Und als Offensivwaffe wird dort das Schwert erwähnt, das Schwert des Geistes, die Bibel. So hat der Herr Jesus gekämpft in der Wüste, Matthäus 4, 1 und folgende, Lukas 4, 1 und folgende. Bei jeder Versuchung Satans hat er mit einem Bibelwort geantwortet, das war das Schwert, und Satan war besiegt. Jakobus 4, Vers 7, widerstehet. 1. Petrus 5, Vers 9, widerstehet. Es geht immer um Satan. Also da müssen wir kämpfen. Das ist aber nicht die einzige Versuchung, die es gibt. Es gibt auch die Versuchung durch das eigene böse Verlangen von innen her. Die Versuchung von Satan kommt von außen an den Gläubigen heran, die Versuchung durch das eigene böse Verlangen von innen. Und da gilt es nun nicht, dagegen zu kämpfen. Das haben wir versucht im Kloster, durch Selbstkasteiung und durch Selbstpeitschung bis aufs Blut. Und das wird noch in unserer Zeit gemacht, je nach Orden. Bis aufs Blut. Aber da sagt die Bibel nichts von einem Kampf, sondern von Verleugnen. Matthäus 16, Vers 24. Wer mir nachkommen will, nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich selbst. Markus 8, 34, Lukas 9, 23. Und in Titus 2, Vers 12 wird gesagt, wir sollen die weltlichen Lüste verleugnen. Die weltlichen Lüste aus unserem eigenen bösen Herz. Also von innen her, das meint die verdorbene menschliche Natur, die wird im Neuen Testament, der Fußnote 4 steht das, das Fleisch genannt, Römer 7, 18. Dort ist mit Fleisch nicht der Körper gemeint, sondern der Zusammenhang macht deutlich, es ist das Böse in uns drin, das aber die Menschen, die alle aus Fleisch und Blut bestehen, schlechthin charakterisiert. Darum wird das genannt, das Fleisch. Das ist die menschliche Natur. Sie wird auch genannt in Römer 7, Vers 20, in der Einzahl, die Sünde als eine Macht in uns. Im tausendjährigen Reich wird Satan gebunden sein, 1000 Jahre. Und trotzdem werden dann Menschen, die mit Fleisch und Blut in dieses Reich eingehen, die werden auch Kinder haben, man wird im tausendjährigen Reich immer noch sündigen. Jesaja 65. Ja, wieso? Der Teufel ist ja gebunden. Weil sich niemand dann entschuldigen kann, wir sündigen nur, weil Satan uns versucht. Wir würden auch sündigen, wenn Satan uns nicht versucht. Weil wir diese Natur in uns haben. Auch als Erlöste haben wir sie noch. Bis zum Tod, bis zur Entrückung. Nun, da muss man nicht dagegen kämpfen. Denn wenn schlechte Gedanken kommen und wir versuchen zu kämpfen, dann werden sie oft noch viel intensiver. Wer hat das nicht schon erlebt? Die Bibel sagt verleugnen. Das heißt, überhaupt nicht mehr darauf eingehen. Römer 6 erklärt, Christus ist gestorben. Und sein Tod ist unser Tod. Er hat ja unseren Tod verdient. Auf sich genommen, den wir verdient haben. Wir sind mit ihm gestorben. Und dann sagt Paulus in Römer 6, wir sind der Sünde gestorben. Was macht ein Gestorbener, wenn man ihm, ich meine jetzt ein Alkoholiker, wenn man ihm eine Flasche Whisky aufs Grab legt? Er reagiert nicht. Er verleugnet sie schlicht. Für ihn existiert sie nicht. Und es geschieht auch nichts. Und Paulus erklärt, verleugnen heißt überhaupt nicht darauf eingehen, gar nicht mit dem Gedanken abgeben. Er sagt aber im gleichen Kapitel, dass wir für Gott leben. Denn Christus ist auch auferstanden, aber dieses neue Leben, das wir haben, das ist, gilt nur für Gott. Also in Bezug auf Gott sind wir lebendig, in Bezug auf die Sünde sind wir tot. Und das heißt verleugnen. Das ist kein Kampf, gar nicht darauf eingehen. Aber dann haben wir eine dritte Art von Versuchung, das ist die Versuchung durch die Welt, das heißt von außen. Ein Beispiel, 1. Mose 39, 12. Die Frau von Potiphar wollte Josef wiederholt verführen. Und es kam so weit, dass sie dann sein Kleid ergriff. Und dieser Vers sagt, Josef floh. War das ein Feigling? Nein, das war ein Mann. Neutestamentlich wird das genau so erklärt, 1. Korinther 6, Vers 18. Flieht die Hurerei. Korinth war ja eine Stadt mit 1000 Tempelprostituierten. Die Prostitution war an der Tagesordnung. Die Korinther waren diesen Dingen ausgesetzt. Aber Paulus sagt, flieht, das heißt, begebt euch nicht an diese Adressen in die Nähe, denn dann begebt ihr euch in Gefahr. Also, und wenn ihr in ein solches Gebiet kommt, flieht. Also das ist aber Versuchung von außen und der entzieht man sich durch Flucht. Oder indem man überhaupt nicht hingeht, da muss man gar nicht mehr fliehen. Also gefährliche Orte, fliehen. Das haben manche gedacht, ja gut, dann gehen wir ins Kloster, fliehen wir die Versuchung. Bis sie gemerkt haben, sie haben das böse Herz genau auch mit ins Kloster, in die Klosterzelle gebracht. Vor dem Herz können wir nicht fliehen. Vor der Sünde, von dem Fleisch in uns. Sondern wir müssen verleugnen. Aber gefährliche Situationen, die können wir umgehen. 1. Korinther 10, Vers 12. Flieht den Götzendienst. Also auch da, Orte, die uns eine Gefahr sind, fliehen. 1. Timotheus 6, Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. 2. Timotheus 2, Vers 22. Die jugendlichen Lüste aber fliehe. Und dann haben wir viertens auch die Versuchung von Gott. Natürlich, da ist das Problem mit den Wörtern. Versuchung kann bedeuten, verlocken zum Bösen. Und darum erklärt uns Jakobus 1, dass Gott niemand versucht. Können wir das aufschlagen? Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Und selbst versucht er niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust, da steht nun nicht Satan, von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, ist sie schwanger, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, wenn die Schwangerschaft vorbei ist, gebiert den Tod. Gott versucht nicht. Und trotzdem heißt es in 1. Mose 22,1, dass Gott den Abraham versuchte. Aber das ist Versuchen, nun nicht im Sinn zur Sünde, sondern Versuchen als Erprobung. Aber es ist das gleiche Wort, das auch negativ das Negative bedeuten könnte. Übrigens noch zu Jakobus 1, da haben wir drei Generationen. Die Lust, die Sünde als Tatsünde und der Tod. Wie heißt die Großmutter des Todes? Die Lust. Drei Generationen. Also das böse Verlangen, wenn sich das bemerkbar macht, dann habe ich noch nicht gesündigt. Aber wenn ich diesen Gedanken nachgehe, nachhange und Gefallen finde daran, dann wird es bereits zur Gedankensünde. Und wenn ich es ausführe, dann wird es zur Tatsünde. Das ist ganz wichtig, dass aber unterschieden wird zwischen der Lust selbst und dann der Sünde. Die Lust wird zur Sünde, aber dann muss sie schwanger werden. Ja, da braucht es noch etwas dazu. Es braucht einen Zeugungsakt gewissermaßen, dass dann die Sünde, die Gedankensünde oder die Tatsünde entsteht. Gott versucht also nicht zum Bösen, aber er prüft. Das ist nun Versuchung von oben. Und in 1. Mose 22, wie hat Abraham reagiert? Er hat gesagt, hier bin ich. Hat sich unter die Versuchung gestellt. Unter die Prüfung. In Gehorsam. Jakobus 4,7, unterwerfet euch nun Gott. Auch 1. Petrus 5, Vers 6 zeigt uns das. Und ich möchte lesen Hiob 36, 11. Da geht es um die Zucht Gottes. Wenn sie hören und sich unterwerfen, so werden sie ihre Tage in Wohlfahrt verbringen und ihre Jahre in Annehmlichkeit. Also Reaktion auf die Prüfung Gottes, auf die Zucht Gottes, wenn sie hören und sich unterwerfen. Ja, Vater. So haben wir also vier Versuchungen. Und jetzt ist es wichtig, wenn wir das vergleichen mit dem Buch Josua, dann dürfen wir das nicht beziehen auf die Prüfung von Gott, auch nicht auf die Prüfung oder auf die Versuchung von innen. Es geht um den Kampf gegen Satan. Es geht auch nicht darum, dass sie flüchten in Josua. Es geht darum, dass sie Terrain gewinnen in der Bodenoffensive. Also, das hat seine Parallele nur mit Versuchung Nummer 1 auf unserem Blatt. Das hilft uns eben, die Übertragung im Buch Josua nicht auf eine falsche Art zu machen. Die Feinde im Land entsprechen Satan und seinen Engeln, also genau die Situation von Epheser 6. Nun, das Buch Josua ist ein Lehrbuch der Geografie Israels. Kein anderes Bibelbuch enthält eine so detaillierte Beschreibung der Geografie Israels und des Nahen Ostens. Listen von Städten und Dörfern, dann Flüsse, Seen, Meere, Stammesgebiete, Berge, Täler, Grenzverläufe werden uns da detailliert beschrieben. Es ist also eine Fundgrube für geografische Angaben und Angaben über die Topographie Israels, die uns helfen, solche Angaben in den übrigen Bibelbüchern gut einordnen und verstehen zu können. Also Geografieunterricht in der Schule Gottes. In Hiob heißt es, wer ist ein Lehrer wie er, sagt Elihu von Gott. Gott gibt uns also auch Unterricht in Geografie. Nur noch etwas zu dem Thema moderne Militärstrategie kontra Bibelkritik. Ich habe schon erklärt, wie die liberale Theologie besonders seit dem 19. Jahrhundert wirklich die großen Kirchen verdorben hat. mit Bibelkritik. Dass man ein Bibelbuch um das andere als fehlerhaft und zusammengestückelt und so dargestellt hat. Nicht authentisch, Jahrhunderte oder ein ganzes Jahrtausend später geschrieben, eine Fälschung. Nun ist interessant, kommt in der Neuzeit ein Schlag gegen die Bibelkritik aus der Militärstrategie Israels. Weil, aus der Sicht der modernen israelischen Militärstrategie, sind die in der Bibel beschriebenen Kriege und damit insbesondere auch im Buch Josua dermaßen echte, mit den Feinheiten und der Realität der Geografie und Topographie, das sind also die Verhältnisse über hoch und tief, Israels übereinstimmende Berichte, dass die bibelkritische Behauptung, es handle sich um Schreibtischerfindungen, wie Seifenblasen verplatzen. Ich weise hier auf ein Buch hin von zwei großen Militärleuten Israels, Chaim Herzog und Mordechai Gichon, Battles of the Bible, Kriege der Bibel, London 1997 herausgegeben. Es ist in der Zwischenzeit sogar auf Deutsch erhältlich. Also, dieses Buch beschreibt die Kriege in der ganzen, Bibel und auch im Buch Josua, und die zeigen, das stimmt genau überein mit den Bergen und Tälern und den Verhältnissen in Israel, dass es unmöglich sein kann, dass jemand das am Schreibtisch erfunden hat. Die Strategien hat man studiert, um sie auch wieder für die moderne Kriegsführung auszunutzen. Also Israel hat aus den Kriegen der Bibel gelernt für die modernen Kriege. Und die zeigen, das ist dermaßen perfekt und echt geschrieben. Wer da sagt, aus bibelkritischen Gründen, dass das seine Erfindungen, das geht schlichtweg nicht. Schon erstaunlich, wie Gott braucht Muslime, um die besten Bibelhandschriften, die besten Bibelfunde zu machen in Qumran, um zu zeigen, dass die Bibel nie verfälscht worden ist, wie der Koran das, oder wie man es aufgrund des Korans behauptet. Und er braucht sogar Soldaten, um die Bibelkritik zu zerschlagen. Ja, gut, jetzt machen wir Pause. Es ist 3 Uhr. Wir waren vor der Pause noch bei der modernen Militärstrategie, die sich nützlich erwiesen hat im Kampf gegen die Bibelkritik. Das ist ein geistlicher Kampf. Nun gehen wir weiter zu dem Thema Gottes Gericht über Sittenlosigkeit, Kindermord und Okkultismus. Wir blenden zurück. Jahrhunderte zuvor hatten wir in 1. Mose 15 Abraham in Kanaan gefunden. Er nahm nichts vom Land ein, er wohnte inmitten der Kanaaniter. Und Gott sagte ihm einiges über die Zukunft voraus. 1. Mose 15, 13. Und er, Gott, sprach zu Abraham: Gewisslich sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft ein Fremdling sein wird in einem Land, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen. Und sie werden sie bedrücken. 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Jahrhunderte zuvor, im 20. Jahrhundert vor Christus, war Abraham im Land. Und Gott sagt: Schau, jetzt ist die Sünde dieser kanaanitischen Völker, wobei die Amoriter das Hauptvolk unter den Kanaanitern war, das Maß ihrer Sünde ist jetzt noch nicht voll. Es war Gnadenzeit für Kanaan. Aber Gott sah im Voraus, wann das Maß voll sein würde, und das sollte in Gottes Vorsehung genau zusammentreffen mit der Zeit des Auszugs von Israel aus Ägypten. Und er sagt, sie werden hierher zurückkehren, dieses Land in Besitz nehmen, aber das fällt genau zusammen mit der Gerichtszeit Gottes über Kanaan. Nun haben wir davon die Erfüllung im Buch Josua. Dazu ein Text aus 5. Mose 18. Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln dieser Nationen zu tun. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist ein jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst vollkommen sein gegen den Herrn, deinen Gott. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber, nicht also hat der Herr, dein Gott, dir gestattet. Da steht Israel am Eingang zum verheißenen Land und hört diese Rede von Mose. Der moralische Zustand Kanaans war so: Kinderopfer, das ist seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen. Die hat man wahrscheinlich zuerst die Kinder geschlachtet und dann dem Gott Moloch, der war so wie ein Gott aus oder ein Götze aus Metall, unten drin ein Ofen, hat man aufgeheizt und dann hat man die Kinder in den glühenden Schnabel dieses Götzen hineingeworfen. Und der ganze Okkultismus wird hier aufgezählt. In 3. Mose wird auch erwähnt die Perversion auf sexuellem Gebiet. Homosexualität und so weiter, alles wird, Prostitution, Tempelprostitution, alles wird aufgezählt. Und das sind die Gründe, warum Gott gewissermaßen einen Schlussstrich setzte unter die kanaanitische Kultur. Aber das fiel in Gottes Vorsehung genau mit der Zeit zusammen, wo nun Israel ein Land brauchte. Aber wir haben gesehen, der Kampf Israels war nicht einfach gegen die ganze Welt, es war ein Kampf gegen Kanaan, und zwar nicht ihre Privatangelegenheit, sondern Gottes Gericht über eine vom Tod und vom Verwesungsgeruch gekennzeichnete Kultur. Also Josua, viele fragen, wie kann sowas in der Bibel stehen? Ist das nicht ein rachsüchtiger Gott? Nein, es ist ein heiliger Gott, der dem Menschen Gnadenzeit lässt und wenn er sie ablaufen lässt, kommt das Gericht. Und so finden wir das auch in der Zeit vor der Sintflut. Es kam auch dort bis zu dem Punkt, wo das Maß voll war, dann kam die Sintflut. Gott hat gewartet und er hat dann gerichtet. In Kanaan, Gott hat gewartet und dann hat er gerichtet. Und die Offenbarung, übrigens ein Buch aus dem Neuen Testament, es gibt ja solche, die sagen, im Alten Testament, da haben wir einen rachsüchtigen Gott und im Neuen Testament dann den Gott der Liebe. Aber die Offenbarung steht im Neuen Testament. Und sie zeigt ganz besonders, wie die Kultur, die aus dem Römischen Reich herausgekommen ist, wie die am Schluss gerichtsreif wird, sodass Gott diese Kultur zerstören wird. Das letzte Schalengericht in Offenbarung 16 beinhaltet, und die Städte der Nationen fielen. Durch ein Erdbeben so groß, wie es noch nie eines gegeben hat, seitdem es Menschen gibt. Da werden nicht nur zwei Türme in einer Stadt, sondern alle Städte werden fallen. Ist es ein rachsüchtiger Gott? Es ist ein heiliger Gott, der wartet, Gnade gibt, den Menschen aufruft, aber in eine Kultur diese Chance vorbeigehen lässt und auch selbst nicht mehr bereit ist, das Leben zu schützen, in jedem Fall, dann ist sie eine Kultur des Todes und der Tod kommt über sie. Das ist die Offenbarung, das ist das Buch Josua. Und wenn wir denken nur an die Schweiz, wie viele Tausende von Kindern werden dem Moloch geopfert, Jahr für Jahr, der Lust des Moloch. Und vor kurzem habe ich meiner Frau erzählt, da hat in Zürich eine Frau ihr Kind nach der Geburt aus dem Fenster geschmissen. Eine Drogensüchtige. Sie hat gesagt, was haben wir mit der gemacht? Ja, verhaftet. Hätte sie doch das Ganze ein paar Tage vorher noch ärztlich anders gelöst, dann wäre es legal gewesen. Ist ein Wahnsinn, wenn man denkt, dass es Abtreibung gibt, in gewissen Fällen bis vor die Geburt. Aber wenn es dann nachher ist, dann sagt unser Gesetz, jetzt muss man sie als Mörderin behandeln. Aber in der Zeit davor haben wir nicht mehr einen wirklichen Schutz für menschliches Leben, für Menschen. Der Mensch wird ja nicht zum Menschen, sondern ist ein Mensch von Anfang an. Das ist eine Kultur des Todes. Und wenn eine Kultur des Todes ist, dann ist sie eben gerichtsreif. Und so finden wir das im Buch Josua. Es ist das Gericht Gottes über Kanaan. Jetzt lassen wir das mal noch mit den Steinen. Wir werden gleich noch sehen, so nebenbei, dass das Buch Josua auch ein Steinbuch ist. Hat nichts mit Steinzeit zu tun. Wir werden das gleich noch sehen. Jetzt gehen wir zur Einteilung des Buches. Die ist ganz einfach. Wir haben ja 24 Kapitel. Kapitel 1 bis 12 beschreibt die Eroberung Kanaans. Und 13 bis zum Schluss die Verteilung Kanaans unter die Stämme Israels. Wir wollen das ein bisschen detaillierter sehen. Der erste Teil besteht aus zwei Teilen. A. Vorbereitungen zum Kampf, 1 bis 5. Und dann 6 bis 12. B. Der Kampf ums Land. Schauen wir die ersten 5 Kapitel näher an. In Kapitel 1 bekommt Josua die Auftragserklärung Gottes, Kanaan einzunehmen. In Kapitel 2 schickt er Kundschafter nach Jericho. In Kapitel 3 und 4 geht das Volk über den Jordan in das verheißene Land. In Kapitel 5 führen sie die Beschneidung durch, die sie unterlassen hatten in der Wüstenwanderungszeit. Alle Männer werden beschnitten. Ja, hätten sie das am achten Tag gemacht, wäre das nicht so schlimm gewesen wie dann. Das ist schmerzhafter. Schwieriger durchzuführen, aber sie haben es machen müssen. Dann haben sie Passa gefeiert, das erste Passa im Land. Und dann kommt der Heeroberste, der sich an die Spitze der Armee Israels stellt. Gott selbst. Der Kampf ums Land. Kapitel 6. Der Fall Jerichos. Sie wurden überheblich. Israel wurde überheblich und das führte zur Niederlage vor Ai. Aber nachdem sie eine Umkehr erlebt hatten, Kapitel 8, nehmen sie Ai ein. In Kapitel 9 wird uns die List der Gibeoniter beschrieben. Es war wieder eine Niederlage. Wir sehen noch warum. Kapitel 10, Eroberung Südkanaans. Kapitel 11, Eroberung Nordkanaans und Kapitel 12 schließt mit einer Liste der besiegten Könige und ihrer Reiche. 31 Königreiche werden durch Josua erobert. Das sind natürlich Stadtkönigreiche. Das war, wie man auch aus der Archäologie weiß, das war die Staatsform, die üblich war in Kanaan damals. Also Stadtkönigreiche, eine Hauptstadt mit Tochterstädten rundherum. Der zweite Teil, die Verteilung Kanaans. Kapitel 13 rekapituliert, wie Mose 2,5 Stämmen im heutigen Jordanien, im Ostjordanland, Gebiete zugewiesen hatte. Kapitel 14 bis 19 beschreibt dann aber die Verteilung des Landes unter Josua westlich des Jordans, also im heutigen Israel und im Westjordanland. In Kapitel 20 bis 21 werden die 48 Städte für die Leviten bestimmt. Der Stamm Levi bekam nämlich kein Erbteil im Land. Aber sie bekamen bestimmte Städte zugewiesen und das Land rundherum. Danach, Kapitel 22, werden die Stämme des Ostjordanlandes, die geholfen hatten für die Eroberung im Westen, entlassen nach Hause in diese Gebiete, die Mose ihnen schon früher gegeben hatte. Und dann folgen zwei Abschiedsreden Josuas und das Bündnis, der Bündnisschluss zu Sichem, heutiges Nablus. So, das wäre die Übersicht über das Buch und das hilft uns nun, wenn wir Kapitel für Kapitel in der Übersicht nun einen Gang vornehmen durchs Buch Josua. Kapitel 1, da wird Josua ermutigt für die schwere Aufgabe, die vor ihm steht. Ich lese Vers 5 und folgende. Es soll niemand vor dir bestehen alle Tage deines Lebens. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun, nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, zur Rechten noch zur Linken. Das Thema von heute Morgen. Auf dass es dir gelinge, überall, wohin du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht, damit du darauf achtest zu tun, nach allem, was darin geschrieben ist. Denn alsdann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und alsdann wird es dir gelingen. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Josua wird zur Stärke und zum Mut ermahnt. Das entspricht genau Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und hier wird Betonung darauf gelegt, studiere die Bibel eifrig. Und nicht nur studieren, wende sie an in deinem Leben und weiche weder nach rechts noch nach links ab. Und dann kann ich mit dir sein im Kampf. Das entspricht dem Schwert des Geistes in Epheser 6, welches Gottes Wort ist. Kapitel 2 beschreibt die zwei Kundschafter, die nach Jericho gehen und in einer Wirtschaft in der Stadtmauer Unterschlupf finden. Aber die Frau an der Bar war eine Hure. Aber es ist interessant, wie diese Frau auf diese Kundschaft reagiert, was die weiß. Kapitel 2, Vers 8. Und ehe sie sich niederlegten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu den Männern, zu den Kundschaftern. Ich weiß, dass Jahwe euch das Land gegeben hat. Es ist unglaublich. Sie nimmt den Namen des Gottes Israels in den Mund. Und sie sagt, ich weiß, jetzt ist es soweit. Und dass euer Schrecken auf uns gefallen ist. Und dass alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. Nicht nur in Jericho, im ganzen Land. Und all diesen Königreichen in Kanaan. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat. Als ihr aus Ägypten zoget. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan, die jenseits des Jordan waren, dem Sion und dem Og, das ist das Gebiet im heutigen Jordanien, das die 2,5 Stämme bekommen haben. die ihr verbannt habt. Und wir hörten es und unser Herz zerschmolz. Und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen. Denn der Herr, oder Jahwe, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Und dann sagt sie, jetzt müsst ihr mit mir einen Bund machen, dass ihr mich verschont und meine Familie. Also die hat erkannt, dass der Gott Israels kein Lokalgott ist. Ja? Weil all die Götter der damaligen Völker im Nahen Osten, das waren Lokalgötter. An dem Ort hat man die Götter verehrt, an dem Ort die. Jedem Ort seine Religion. Also ganz ähnlich, wie man das nach den Religionskriegen in der Reformation schließlich die Formel gefunden hat. Cuius regio, eius religio. Wessen das Gebiet, dem die Religion. So, haben wir das auseinandergehalten. Aber die Hure Rahab realisierte, das ist ein Gott, der hat weltweiten Anspruch. Er ist Gott oben im Himmel und auf der Erde unten. Und die haben gehört vom Durchzug durch Ägypten, durch das Rote Meer. Die hat mehr geglaubt, als was liberale Theologen heute glauben. Und sie war eine Hure. Also ein liberaler Theologe glaubt weniger, als was eine Hure früher glaubte. Ja, also ganz eindrücklich, das haben die gewusst, das haben sie gehört, das ist das Gerücht, die Information, die Nachrichten kamen bis nach Kanaan. Aber was haben diese Völker gemacht? Anstatt sich unter diesen Gott, der sich auf diese Weise den Menschen geoffenbart hatte, zu beugen, waren sie bereit zum Widerstand. Aber Rahab hat sich gebeugt. Sie sieht, die einzige Chance ist, wenn der Herr mich jetzt rettet. Und sie gehen darauf ein und sagen ihr, du musst in dein Fenster eine Karmesinschnur hineinhängen und das wird dir dann zur Rettung verhelfen. Und du musst die ganze Familie in dein Haus versammeln, bevor Jericho fällt. Das hat sie alles geglaubt und die Familie hat es auch geglaubt, sonst wäre sie nicht, hätte sie sich nicht versammelt in ihrem Haus. Sie bietet also um Recht rechtzeitig noch um Rettung. Und dies zeigt, Gott war unmittelbar daran, das Gericht über Kanaan zu bringen, aber Gnade für Bußfertige war auch dann noch zu haben. Es war nicht einfach definitiv aus, sondern es gab noch die Möglichkeit. In Hebräer 11, 35 wird Rahabs Glaube gelobt, unter den Glaubenshelden. In Jakobus 2, 25 wird erklärt, sie hatte nicht nur Glauben, sondern ihr Glaube hat sich in Werken ausgewirkt. Und dadurch wurde sie schließlich ins Volk Israel aufgenommen und sie wurde die Stammmutter des Messias. Sie hat einen Juden geheiratet, muss man sich mal vorstellen, die Vergangenheit, und dann die Heirat mit einem Juden, sie ist also ins Volk Israel aufgenommen worden. Und nach Matthäus 1, Vers 5 kam sie in die messianische Königslinie hinein. Der Messias, der Erlöser, stammte, Matthäus 1 ist ja die Linie von Josef, aber die ist die gleiche wie die von Maria in Lukas 3 am Schluss, bis auf David. Erst dann hat sie sich getrennt. 1000 Jahre waren sie getrennt. Ja, gut. Ist auch unglaublich. Die Gnade Gottes, Stammmutter des Erlösers. Die rettende Karmesinschnur in ihrem Fenster, Kapitel 2, Vers 18 und 21, ist bedeutsam. Karmesin ist eine Farbe, die man herstellte aus zermahlenen Kermeswürmern. Die Farbe ist ein leuchtendes Rot wie arterielles Blut. Das musste sie ins Fenster hängen und so wurde sie gerettet. In Römer 5, Vers 9 lesen wir, im Blick auf den kommenden Zorn Gottes über die Welt, Offenbarung, da heißt es, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Also wer einmal durch den Glauben gerechtfertigt worden ist, der darf wissen, ich komme nicht in das Gericht der Offenbarung hinein. Gerettet durch sein Blut. Gerettet durch die blutfarbene Karmesin-Schnur. Übrigens, der Herr Jesus sagt im Psalm 22, Vers 6, im Gebet zu Gott, ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volke Verachtete. Tola'a ist der Wurm. Und Karmesin heißt auf Hebräisch Toalat Shani, also Wurm Karmesin. Das Wort Wurm ist drin, das gleiche Wort wie im Psalm 22. Ein Wurm ist wirklich das Bild der Wehrlosigkeit schlechthin. Er hat keine Zähne, um uns zu beißen. Er hat kein Fell, um sich zu schützen, keinen Panzer. Er hat keine Füße, um davon zu springen. Und der Herr war am Kreuz ohne Widerstand. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann. Aber so hat er uns die Erlösung durch sein Blut erwirkt. Kapitel 3. Über Zug hinüber ins verheißene Land. Und dabei musste zuerst die Bundeslade in den Jordan hineingeführt werden. Und dann im Anschluss daran, ein Kilometer Abstand, kam dann das Volk und ging durch den Todesfluss hindurch, durch das Bachbett hinein ins Land Kanaan. Ich bezeichne hier den Jordan als Todesfluss, und das mit vollem Recht. Fußnote, der Jordan fließt ins Tote Meer. Das Tote Meer ist ja wirklich ein totes Meer. Zu viel Salz, um Leben zu ermöglichen. Es ist ein Todesfluss, und dann ist noch der Name interessant. Jordan heißt der Herab, der Hinabfahrende. Kommt von der Wurzel, sieht man die Konsonanten? Hebräisch ist ja eine Konsonantensprache. Yarat heißt hinabsteigen. Jakob sagt in 1. Mose 37, 35, ich werde mit grauem Haar hinabfahren, Yarat, in das Totenreich. Ja, so wie der Jordan hinabfährt ins Tote Meer. Ein Bild des Todes. Das Volk, bevor es in den Segen Gottes hineingehen konnte, das Gesetz konnte es nicht ermöglichen. Sie mussten durch den Todesfluss hinein ins Bachbett und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Nun habe ich hier eine Fülle von Stellen aufgeschrieben aus dem Neuen Testament, Römer 6, Galater 2, 20, 2. Timotheus 2, 11, Epheser 2, Vers 8, Kolosser 2, 12 und 13. All diese Stellen sprechen davon, dass wir als Gläubige, als Erlöste, mit Christus gestorben sind und mit Christus auferweckt sind, obwohl wir nichts davon gespürt haben. Der Herr Jesus, als er am Kreuz war vor 2000 Jahren und Gott ihn gestraft hat für meine Schuld, er ist gestorben wegen meiner Schuld. Darum kann ich sagen, sein Tod war mein Tod. Aber am dritten Tag ist er als Sieger auferstanden und auch da sind die Gläubigen mit ihm identifiziert. Seine Auferstehung ist auch der Beginn von unserem neuen Leben. Also, dieses Mitgestorbensein, Mitauferwecktsein, das ist überhaupt die Voraussetzung, dass ein Mensch in die Segnungen Gottes kommen kann. Ohne Bekehrung geht es nicht. Wir haben bei den fünf Büchern Mose gesehen, dass die Philister, die waren ja schon früher in den Gazastreifen eingewandert. Die kamen auch von Ägypten her. Aber die gingen den Weg viel direkter, ohne den Umweg über den Jordan. Sie gingen ins Land, ohne durch den Todesfluss zu gehen. Sie sind ein wunderbares Bild für Namenschristen, die sich berufen auf alle Segnungen des Christentums, aber sie haben nie eine Bekehrung erlebt. Die Philister blieben Jahrhunderte hindurch die Todfeinde Israels. Interessant ist auch, dass die Palästinenser heute in Israel immer mehr sich identifizieren mit den Philistern. Übrigens, das Wort Palästinenser im Arabischen, Philistini, ist das gleiche Wort wie Philister. Es gibt auf Arabisch nicht zwei Wörter wie auf Deutsch. Philister und Palästinenser ist das ein und dasselbe Wort. Palästinenser geht übrigens übers Latein, ein paar Umwege zurück auf das Wort Philister. Also, wie gesagt, die Philister damals, die gingen einfach so hinein und beanspruchten das Land, ohne die Erfahrung, die Israel gemacht hatte. Und so gibt es Namenschristen, die beanspruchen den Glauben und was der Glaube beinhaltet, ohne eine Bekehrung erlebt zu haben, ohne zu dem Punkt gekommen zu sein, der Tod des Herrn Jesus, das war mein persönlicher Tod. Als Gott Jesus Christus richtete am Kreuz, da hat er mich gerichtet. Und als er ihn auferweckt hat, da hat er mich zu einem neuen Leben auferweckt. Aber interessant, zuerst ging die Bundeslade rein und erst nachher das Volk. Zuerst ging Christus in den Tod und dann haben wir ihm gewissermaßen in der Nachfolge das bekommen, das geerbt. Jesus Christus wird in Römer 3, Vers 23 direkt mit der Bundeslade verbunden. Er wird nämlich dort genannt, welchen, also Jesus Christus, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadendeckel oder Sühnedeckel durch den Glauben an sein Blut. Der Sühnedeckel, griechisch Hilasterion, ist die Bezeichnung für den Deckel der Bundeslade, wo man am Versöhnungstag, der hohe Priester hat das gemacht, das Blut des Opfers darauf gesprengt hatte. Und so wird also Jesus Christus mit dem Versöhnungsdeckel der Bundeslade hier in Beziehung gebracht. Er ist gewissermaßen unsere Bundeslade, damit wir vor Gott aufgrund seines Blutes bestehen können. So sehen wir neutestamentlich, dass die Bundeslade ein Bild ist von Jesus Christus, unserem Versöhner, der die Sühnung erwirkt hat. Dann Kapitel 4 zeigt uns, dass 12 Gedenksteine im Jordan, bevor das Wasser wieder zurückkam, war ja wieder ein Wunder, wie beim Durchzug durchs Rote Meer, nochmals ein Wunder vor Jericho. Zuerst wurden 12 Steine im Bachbett aufgerichtet und man hat noch 12 weitere Steine genommen aus dem Bachbett und sie dann drüben in Gilgal im Land aufgeschichtet. 2 Gedächtnisse. Die Zahl 12 entspricht den 12 Stämmen Israels. Die Steine im Jordan sollten gewissermaßen das Denkmal sein, gestorben mit Christus. Jetzt übertragen neutestamentlich. Und die 12 Steine jenseits auferweckt mit Christus. Ein Gedächtnis. Man konnte immer wieder nach Gilgal kommen und sich da erinnern. Das war die Voraussetzung für die Besitznahme des Landes. Und es wird ausdrücklich erklärt im Kapitel 4, das soll man tun im Blick auf die Kinder, die kommen. In Josua 4, Vers 6, damit dies ein Zeichen unter euch sei. Wenn eure Kinder künftig fragen und sprechen, was bedeuten euch diese Steine? So sollt ihr zu ihnen sagen, dass die Wasser des Jordan vor der Lade des Bundes des Herrn abgeschnitten wurden. Als sie durch den Jordan ging, wurden die Wasser des Jordan abgeschnitten. Und diese Steine sollen für die Kinder Israel zum Gedächtnis sein, ewiglich. Und dann noch im gleichen Kapitel, Vers 21, und er sprach zu den Kindern Israel und sagte, wenn eure Kinder künftig ihre Väter fragen und sprechen, was bedeuten diese Steine? So sollt ihr es euren Kindern kundtun und sprechen, auf trockenem Boden ist Israel durch diesen Jordan gezogen. Denn der Herr, euer Gott, hat die Wasser des Jordan vor euch ausgetrocknet, bis ihr hinübergezogen wart. Und so weiter. Also im Blick auf die kommenden Generationen, um den Glauben an diese Wunder wach zu halten. In Generationen, wo man dann später nicht mehr solche Dinge erlebt hatte. Nun ist vielleicht noch interessant, die Fragen sind nicht genau gleich. In Vers 6 fragen die Kinder, was bedeuten euch diese Steine? Und in Vers 22, was bedeuten diese Steine? Das sind nicht die gleichen Fragen. Und unsere Kinder fragen auch unterschiedlich. Manchmal fragen sie einfach biblische Fragen und sagen, was hat das zu bedeuten? Da kann man das so erzählen. Aber wenn sie einmal fragen, Papa, was bedeutet das Abendmahl für dich? Dann ist das etwas anderes, als wenn man einfach erklären kann, was das Abendmahl bedeutet, zum Beispiel, als Gedächtnismahl. Was bedeutet es für dich? Dann muss man subjektiv antworten. Und wenn sie fragen, was bedeutet das, dann wollen sie wissen, was es objektiv bedeutet. Aber schaut mal im Text nach, da wo sie objektiv fragen, wird subjektiv geantwortet. Und da wo sie subjektiv fragen, wird objektiv beantwortet. Das zeigt uns, wie diese Dinge zusammengehören. Also auch dann, wenn Kinder uns fragen, was bedeutet das? Dann ist es gut, wenn man mal erklärt, was das für mich bedeutet. Und wenn sie subjektiv fragen, dann ist es manchmal auch wichtig, ihnen zu erklären, das ist nicht nur eine subjektive Sache, sondern es ist eine objektive Sache, die Gott so eingesetzt hat. Es ist nicht nur einfach etwas, was wir erlebt haben, sondern es ist Wirklichkeit, es ist Realität. Wir sehen, heute sind die Leute viel mehr interessiert an subjektivem Glauben. Die sagen, das ist toll. Ich habe gerade kürzlich nach einer Evangelisation mit einer jungen Frau gesprochen. Und hat sie gesagt, ja eben, es ist wichtig, es muss für einen selbst stimmen. Und und damit war das Problem für sie gewissermaßen geregelt. Ich stelle mir Gott ein bisschen anders vor. Es muss für einen selbst stimmen. Und solange man den Glauben so bezeugt, schau mal, was ich erlebt habe. Das finden sie toll. Ich sage, toll, wenn du so etwas Wunderbares erlebt hast. Aber wir müssen auch sagen, diese Dinge sind objektiv so. Es ist nicht nur subjektiv für mich, sondern das ist Wahrheit und Gültigkeit für alle Menschen, ob es für sie stimmt oder nicht. Also es ist wichtig, dass wir in einer Zeit der Subjektivität das Objektive betonen, aber nicht ins andere Extrem fallen und nur noch objektiv sind und die Kinder denken schlussendlich, das bedeutet ihnen gar nichts. Das ist alles graue Theorie. Dann sind wir auch daneben geschossen. Es braucht beides in der Kombination. Und so ist es wichtig, dass wir den Glauben auf beide Arten bezeugen. Was es für mich bedeutet, aber auch objektiv. Warum können wir an die Bibel glauben? Dass wir objektive Gründe geben. Das brauchen die Leute auch heute. Gut, das zur Postmodernität heute. Eben, wo man alles nur subjektiv sehen möchte. Kapitel 4 bleibt noch. Es wird erklärt, sie sind eingezogen ins Land, Vers 19, am 10. Nisan, 10. Abib, das ist der erste Monat. Das ist interessant. Der große Einzug ins verheißene Land am 10. Nach 2. Mose 12, Vers 3 musste man ja am 10. dieses Monats ein Lamm ins Haus nehmen, in Verwahrung. Und dann am 14. muss man es schlachten und am Abend, am 15. muss man Passa feiern in der Familie. Also, der 10. Nisan, das war der Tag, wo man das Passa in Verwahrung nehmen musste und da zog Israel ins Land. Und das entspricht genau dem Palmsonntag. Denn das war am 10., am 15. wurde der Herr gekreuzigt, am Freitag. Am 10. ist er auf dem Esel eingezogen nach Jerusalem, in die Stadt des großen Königs. Das entsprach genau dem Tag des Einzugs Israels ins verheißene Land. Doch interessant, diese Parallele. Und Gewissermaßen kam damals das Passahlamm nach Jerusalem. Ein Lamm in Verwahrung am 10. Und am 15. haben wir das Passa am Kreuz. Ja, das zu dieser Parallele zu Johannes 12, 12 und folgende. Kapitel 5. Ich habe gesagt, Israel musste sich zuerst beschneiden lassen. Und zwar dort in Gilgal beim Hügel Aralot. 5,3. Aralot heißt auf Hebräisch Vorhäute. Arala, Vorhaut, Aralot, Vorhäute. Das haben sie nicht mehr gemacht in der Wüste. Aber bevor sie zum Sieg gehen sollten, mussten sie sich beschneiden. Was bedeutet die Beschneidung? In gewissem Sinn ist die Beschneidung eine gewisse Demütigung für die menschliche Natur. Blut muss fließen. Es ist ein Zeichen des Gerichtes über unsere verdorbene Natur. Denn jeder Mann muss wissen, wenn ich Kinder gezeugt habe oder wenn ich noch Kinder zeugen werde, das werden alles verdorbene Menschen sein. Sünder. Ein Mensch kann immer nur Sünder zeugen. Und die Beschneidung war gewissermaßen ein Zeichen für Israel, wir haben eine verdorbene Natur. Gott hat das eingesetzt bei Abraham, 1. Mose 17. Das war nach 1. Mose 16, oder? Wo er gedacht hat, du, Sarahs Idee war es eigentlich zuerst, und da haben sie beschlossen, das mit der Verheißung Gottes ist wahrscheinlich ein bisschen anders gemeint. Vielleicht musst du eben Hagar heiraten. Dann kriegst du von ihr ein Kind und das wird dann mir zugerechnet. Und dann hat Gott 10 Jahre nicht mehr mit Abraham gesprochen. Das war wirklich eine totale Verirrung. Und dann erscheint Gott in 1. Mose 17 und sagt, ich bin Gott der Allmächtige. Ich habe keine Tricks nötig. Wenn ich verheißen habe, du wirst ein Kind bekommen, auch als 100-Jähriger, noch, dann kann ich es geben. Und auch wenn Sarah 90 ist, es geht immer noch. Ich bin der Allmächtige. Und dann setzt Gott den Beschneidungsbund ein. Und Abraham musste damit gewissermaßen bekennen, ich bin ein verdorbener Mensch, der fähig war, Gottes Verheißen.